Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, zu Gast Petra Anna Schmidt. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Der Weltgeschichtentag ist der Anlass deines Besuches. Du bist auch Geschichtenerzählerin. Es geht um die Kunst des mündlichen Erzählens. Und am 20. März gibt es diesen weltweiten Weltgeschichtentag.
Richtig.
Und ihr habt hier in Tübingen auch eine Aktion oder mehrere Aktionen geplant.
Wir haben zwei Aktionen geplant zum Weltgeschichtentag hier in Tübingen. Aber der Weltgeschichtentag wird weltweit begangen. Also in sehr vielen Ländern dieser Erde wird dieser Tag begangen. Da werden Geschichten, Märchen, Sagen gefeiert. Die Erzähler in der Welt möchten einfach auf die mündliche Erzählkunst aufmerksam machen.
Was ist das Besondere? Was liegt dir daran so am Herzen auch?
Also mir liegt am Herzen, dass es bewusster wird in der Gesellschaft, dass es eine mündliche Erzählkunst überhaupt gibt. Gerade bei uns in Deutschland ist das mündliche Erzählen ausgestorben. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es Geschichtenerzähler gibt. Und ich finde es interessant, also ich erzähle jetzt schon seit 22 Jahren und ich höre immer wieder, wenn ich einen Auftritt hinter mir habe, sie haben aber schön gelesen, obwohl ich überhaupt kein Buch in der Hand habe. Also es ist ganz typisch für Deutschland, dass man Lesen und Erzählen gar nicht unterscheiden kann, dass das eine Sache ist, selbst wenn man erlebt, dass jemand erzählt. Ja, und das ist uns ganz sicher ein Anliegen, dass das einfach bewusster wird, aber dass Leute da auch Freude haben und Spaß haben. Es ist einfach was Entspannendes, was Erheiterndes, Geschichten zu hören.
Was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied eben zwischen dem mündlichen und dem abgelesenen Erzählen?
Die Intimität. Es ist einfach, man hat viel mehr Kontakt zum Publikum, wenn man erzählt. Wenn man liest, ist das Buch dazwischen. Da muss ich ins Buch gucken, ich bin an den Text gebunden und kann nicht in der Form Kontakt zum Publikum aufnehmen. Wenn ich frei vorm Publikum stehe und erzähle, dann ist das eine ganz andere Interaktion. Dann ist das Publikum viel mehr mit dabei.
Das mehr in Richtung Schauspiel dann schon?
Nee, es ist ein Unterschied. Ein Schauspieler und ein Geschichtenerzähler, das sind zwei Paar Bereiche. Also ich finde es gefährlich, wenn ein Geschichtenerzähler zu sehr ins Schauspielerische geht. Dann drängt sich der Erzähler zu sehr in den Vordergrund. Und ein guter Geschichtenerzähler sollte eigentlich im Hintergrund bleiben und die Geschichte vorne.
Wie schaffst du das? Was sind da deine Methoden?
Ich hoffe, ich schaff's. Ja, meine Methoden sind, also ich denke, ich arbeite sicher ein Stück weit wie ein Schauspieler. Ich arbeite mir meine Figuren raus. Also ich sage, ich freunde mich mit denen an. Ich überlege mir, wie sind die drauf, was haben die für Vorlieben, wie sind die auch außerhalb der Geschichte. Und wenn ich ein Gefühl für sie habe, dann entsteht ganz automatisch eine gewisse Haltung, eine gewisse Stimme. Und ich mache mir auch Gedanken, was sind es für Interaktionen zwischen den einzelnen Personen in der Geschichte. Ich stelle mir vor, wie sind die angezogen, wie war die Zeit, in der die leben. Also einfach so bestimmte Fakten aus der Geschichte rausholen.
Und dann schlüpfst du dann auch rein oder ist es dann schon wieder zu viel?
Nee, ich schlüpf schon rein. Also ich muss mich mit den Figuren schon ein großes Stück weit identifizieren und wenn es nicht gelingt, kommt die Figur auch nicht so glaubwürdig rüber. Passiert auch manchmal.
Und die Figuren zu erschaffen, was ist das für ein Prozess? Also wie entstehen die? Wie lässt du die quasi aus dir raus?
Also meistens ist es so, ich lese eine Geschichte und da denke ich mir, ach, die ist schön, die könnte ich in meinem Repertoire aufnehmen. Und dann fange ich eben an, mir vorzustellen, wie ist jetzt der Held in der Geschichte? Ist der, welches Alter hat er? Ist der groß? Ist der klein? Hat er Übergewicht? Hat er einen Herzfehler? Hat er Atemprobleme? Also ich stelle mir einfach die Figur vor, wie sie für mich stimmt. Und es nimmt eine Zeit lang in Anspruch. Also es dauert schon eine Zeit lang, bis ich ein stimmiges Bild habe, ja, so ist der. Und wenn ich dieses stimmige Bild habe, also wie gesagt, da gehören dann auch Kleider dazu. Was frühstückt der am Morgen? Frühstückt der überhaupt nicht? Hat er Haustiere? All diese Sachen. Und dann suche ich mir mindestens noch einen zweiten, eine zweite Figur raus. Also ich mache das nicht mit jeder Figur in der Geschichte. Wenn es jetzt viele Figuren sind, wäre das zu aufwendig. Aber zwei suche ich mir schon raus, die ich da ganz intensiv rausarbeite, mit denen ich mich sozusagen anfreunde und in die ich auch dann sehr intensiv reingehe beim Erzählen.
Und das sind Sachen, die sind weder in der Originalgeschichte vorgekommen, noch kommen sie womöglich in deiner Geschichte vor.
Genau. Das sind nur Dinge, die weiß ich, aber dadurch werden die Figuren plastisch.
Und Teil der Geschichte, worauf kommt es dir da an? Was macht dann eine stimmige Geschichte aus, die du dann erzählst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir Erzähler sagen eigentlich, nicht der Erzähler sucht sich die Geschichte, sondern die Geschichte sucht sich den Erzähler. Ich finde, das ist ein ganz guter Gesichtspunkt. Ich glaube, da geht einfach irgendwas in Resonanz, das kann man nicht erklären. Bei manchen Geschichten, die liest man und merkt sofort, boah, das stimmt, das hat was mit mir zu tun. Und andere Geschichten, auch wenn sie vielleicht für jemand anderen ganz toll sind, dann merkt man, es geht nicht, es klappt nicht.
Und was sind das für Geschichten, die dich finden, sozusagen? Also du liest, was kann als gute Grundlage oder kannst du vielleicht einfach auch ein Beispiel nennen?
Also ich habe eine sehr große Vorliebe für keltische Märchen und Sagen. Ich mag sehr die Grimms-Märchen, da habe ich eine große Affinität dazu. Ich mag auch gerne Indianermärchen. Ich habe jetzt keinen so starken Draht zu orientalischen Geschichten, obwohl ich auch einige im Repertoire habe. Und die ich im Repertoire habe, zu denen habe ich dann schon eine starke Affinität. Also die mag ich sehr und ich glaube, die kommen auch ganz gut rüber. Aber so im Allgemeinen ist das Orientalische nicht so mein Bereich, sondern ich bewege mich jetzt eher in Europa, denke ich, das sind meine Wurzeln. Ich spreche die deutsche Sprache und insofern ist es auch stimmig, wenn ich zu den Grimms-Märchen eine Beziehung habe.
Wie viel ist Vorlage, wie viel kommt von dir, wie viel Veränderung ist erlaubt oder ist auch, brauchst du?
Also bei den Grimms-Märchen halte ich mich sehr an den vorgegebenen Text. Erstens mal, weil viele Leute die Grimms-Märchen eben in dieser Grimms-Sprache kennen. Dann finde ich diese Sprache auch wunderschön. Die passt zu diesen Märchen. Das ist eine alte Sprache. Da sind sehr viele lautmalerische Worte dabei. Von daher versuche ich das wirklich fast originalgetreu zu erzählen. Ich ändere höchstens mal ein Wort, wo ich merke, das kann ich nicht so aussprechen. Da habe ich ein komisches Gefühl dabei. Dann mache ich das vielleicht moderner. Oder was ich auch nicht mache, also die Grimms betiteln Mädchen immer mit S. Also das Mädchen und dann ist immer von S die Rede und nicht von sie. Das mache ich nicht. Also wenn ich von einem Mädchen in einem Grimms-Märchen spreche, dann sage ich sie. Aber sonst bleibt es ziemlich gleich. Andere Märchen verändere ich sehr. Wenn mir zum Beispiel die Geschichte gefällt, aber die Stimmung, die ganzen Worte für mich nicht stimmen. Also die eine Geschichte, die ich jetzt am Weltgeschichtentag im Sudhaus erzähle, das ist so eine, die hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine orientalische Geschichte. Aber ich habe gemerkt, die hat so viel Potenzial. Aber wie sie da steht, das bringt nicht das Potenzial der Geschichte rüber. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen hingesetzt. Wir haben sehr intensiv an dieser Geschichte gearbeitet. Und ich würde sagen, die ist jetzt ganz gut geworden. Also für mich fühlt sie sich jetzt total stimmig an.
Ist das, die alten Sachen sind wahrscheinlich da, wie ist es da mit den Rechten? Man darf da alles reintun, was man will. Muss man sich an irgendwas halten?
Nee, muss man nicht. Also die Geschichten sind ja, das sind ja alte Geschichten und ich behaupte ja auch nicht, das ist jetzt meine Geschichte, sondern ich verweise ja, das ist die und die Geschichte eben in meiner Variation.
Wie ist es, lernst du das auswendig dann? Oder geht es eher so?
Ja, es wird oft gesagt, man muss das auswendig können, aber ich sage, ein guter Erzähler erzählt nicht auswendig, sondern inwendig. Das ist ein Unterschied, weil es ist nicht günstig, wenn man zu sehr am Text klebt, weil einen Text kann man immer vergessen. Ein Schauspieler, der hat seine Soufflöse oder der hat einen Teleprompter, wo er immer so einen Halt hat, wenn er einen Text vergisst. Ein Erzähler hat sowas ja nicht. Ein Erzähler hilft sich, indem er vom Bild zu Bild geht. Also diese Bilder im Kopf zu haben, die sind eben sehr wichtig für einen Erzähler. Und wenn ich die im Kopf habe, dann kann es durchaus auch, dann kann ich durchaus mal eine Textpassage vergessen. Ich kann sogar mal eine Szene vergessen, die muss ich halt dann hinterher wieder stimmig einfügen. Also das Wichtigste ist, dass man die Bilder und den Ablauf der Geschichte im Kopf hat.
Bilder, das ist dann sowas wie ein Storyboard.
Ja,
so
genau.
Kann man sich so vorstellen.
Ja.
Und die legst du dir quasi in deinem Gedächtnis zurecht.
Ja, genau. Das muss man natürlich vorher üben. Also es fängt eben, wie gesagt, bei mir an, dass ich mir diese Charaktere rausarbeite. Dann schreibe ich auch die Geschichte von Hand, mal Bilder dazu. Dann habe ich schon Bilder und übt es eben für mich erstmal viel daheim.
Ist es dann wie... Wie unterschiedlich können verschiedene Geschichten bei dir kommen? Sind die, es hört sich so an, als ob die nicht immer gleich sind dann?
Nee, wie gesagt, also wenn ich jetzt ein Grimms-Märchen erzähle, ist das ganz anders. Da bin ich eher, würde ich sagen, auf so eine epische Weise. Und da kommt es mir eben auf diesen Wortlaut, auf diese Sprache an. Wenn ich jetzt so ein Märchen erzähle, wie das, was ich am Weltgeschichtentag erzählen möchte, dann ist da schon sehr viel von mir drin. Dann ist da auch mehr Aktion drin, mehr kommen die Personen deutlicher raus. Das ist dann schon ganz anders.
Und ganz eigene Geschichten?
Schreibe ich auch manchmal, aber eher weniger. Also ich sehe es als meine Aufgabe, die Geschichten, die da sind, am Leben zu erhalten und weiterzugeben.
Was ist das für ein, du hast gesagt, du machst es seit 22 Jahren. Mhm. Was ist das so, was glaubst du, was das von, auch von Drang ist, von Wunsch, der da in dir hegt, schwelt?
Ja, ich denke, das ist das, was man Berufung nennt. Also ich würde sagen, damit bin ich wirklich geboren. Ich habe auch als ganz kleines Kind schon Märchen erzählt, hat mich total fasziniert. Und ja, heute, wo ich erwachsen bin, würde ich sagen, mir liegt einfach sehr viel dran, dass dieses Kulturgut erhalten bleibt. Und in Deutschland ist es ja leider ausgestorben. Früher gab es bei uns auch Geschichtenerzähler. In vielen europäischen Ländern gibt es das immer noch. Also nicht nur in außereuropäischen Ländern, sondern auch in europäischen Ländern. Bei uns ist es leider ausgestorben. Und ich fühle mich da geehrt, dass ich ein Teil sein kann dieser Leute, die das wieder reinbringen, die das wieder bewusst machen.
Wie hast du den Schritt geschafft, das quasi auch aus Berufung auch Beruf zu machen?
Das kam durch meinen erlernten Beruf als Erzieherin. Ich habe Erzieherin gelernt und ich habe zwei Ausbildungen gemacht, die staatliche und die Waldorf-Ausbildung. Und im Waldorf-Kindergarten wird jeden Tag Märchen erzählt. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, was für eine magische Wirkung wirklich die Märchen auf die Kinder haben, wenn das so jeden Tag gemacht wird. Und es hat mir unglaublich gefallen, habe ich sehr gerne gemacht. Und irgendwann dachte ich, Mensch, diesen magischen Funken, den will ich weitergeben. Da möchte ich auch Erwachsene damit begeistern. Und dachte erst mal, naja, das wird so eine ganz kleine Gruppe sein, so ein paar wenige, die sich dafür interessieren. Und ich war dann eigentlich selber sehr erstaunt, wie viel Erwachsene gerne Märchen hören wollen.
Und wie machst du das jetzt? Wie ist dein, quasi auch, wie kann man sich da so einen Tagesablauf vorstellen?
Ich stehe sehr spät auf. Ich bin nämlich Morgenmuffel und lass mir morgens auch sehr viel Zeit. Und dann, ja gut, dann ist es so, wie die meisten arbeiten. Es ist eben das meiste ist administrativ. Ich setze mich an den PC, schreibe irgendwelche E-Mails. Also ich muss ja meine ganzen Auftritte auch selber organisieren. Ja, das nimmt so den meisten Raum ein. Telefonate, E-Mails, irgendwas zu organisieren. Wenn ich Geschichten lerne, dann nehme ich mir meistens so wirklich Raum, 1 bis 2 Stunden, wo ich überhaupt nicht gestört werde und fange eben in der Weise an, wie ich das gerade erzählt habe. Also es muss eine Geschichte sein, die mir beim Lesen zusagt, wo ich denke, boah, da ist was drin, da ist Potenzial drin, die passt zu mir. Und dann erarbeite ich mir das eben Stück für Stück und ich laufe dabei sehr viel in meiner Wohnung rum. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich bewegt, kann man sich Texte besser merken. Manchmal mache ich das auch, wenn ich draußen spazieren gehe. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass einen die Leute da nicht für verrückt halten. Aber ich habe einfach gemerkt, beim Bewegen geht es besser. dann erarbeite ich mir auch gewisse Gesten oder gewisse Stimmlagen der Personen. Und wenn ich so das Gefühl habe, es stimmt, nehme ich es auf Band auf, weil ich empfinde es ganz wichtig, mich selbst von außen zu hören. Und wenn das dann stimmt, dann erzähle ich es so den ersten Personen in meinem Umkreis.
Und dann auf die ersten Reaktionen hin gibt es dann nochmal Feintuning? Oder?
Genau. Also dann, das ist mir dann ganz wichtig, so das Feedback, das dann kommt, weil ein anderer sieht, der sieht und hört einfach andere Dinge wie ich selber. Wenn ich da drin stecke, sehe ich das nicht oder merke ich das nicht.
Und wie ist es, wenn du dich auf Band hörst, wenn du dann deine Geschichte zuerst aufgenommen hast?
Naja, so wie bei jedem wahrscheinlich, am Anfang war es ein Albtraum, meine eigene Stimme zu hören. Und ich dachte, um Gottes Willen, nee, ich werde nie mehr Geschichten erzählen. Aber ich höre Gott sei Dank oft, dass ich eine schöne Stimme habe. Das hat mir dann diese Furcht vor der eigenen Stimme genommen. Und in der Zwischenzeit mache ich das so oft. Ich habe mich jetzt an meine Stimme gewöhnt. Also ich persönlich finde sie nicht schön, wenn ich sie vom Band höre. Aber das ist ja wahrscheinlich immer so.
Aber wie... Du hast gesagt, verschiedene Stimmlagen auch. Mhm. Wie trainierst du ein bisschen deine Stimme auch, um die Ausdrucksfähigkeit auch zu steigern?
Also ich mache Stimmbildung. Ja. Das, vor allem vor Auftritten ist mir das sehr wichtig, dass ich ein Stimmtraining mache, damit ich das auch wirklich lange durchhalte. Die Stimmlagen entstehen eigentlich durch die inneren Bilder. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Held, der ist übergewichtig, der schwitzt die ganze Zeit, der hat vielleicht Bluthochdruck, dann nehme ich automatisch eine Körperhaltung ein, die jetzt meiner persönlichen Körperhaltung nicht entspricht und dann entsteht eine bestimmte Stimmlage.
Also die Krankheiten von den Charakteren zum Schallen, zum Klingen zu bringen, das ist ja, kann ja auch belastend sein.
Ja, ich muss es ja nicht lang machen. Das sind ja meistens nur ein, zwei Sätze.
Aber da geht schon, da soll möglichst viel mitschwingen.
Ja, möglichst. Also ich hoffe auch, dass mir das gelingt. Es gelingt natürlich auch nicht immer so. Aber je länger man dann eine Geschichte erzählt, desto besser kennt man die Charaktere und umso besser gelingt es dann auch.
Und Stimmbildung, machst du das alleine oder mit einem Trainer?
Ich habe lange Jahre, hatte ich einen Lehrer, bei dem ich das gemacht habe. Jetzt in den letzten Jahren war ich immer mal wieder bei unterschiedlichen Trainern und ich habe halt so meine Übungen, die ich dann mache.
Was zum Beispiel?
Also ich habe, mein Lehrer war Opernsänger und der hat mir eben diese klassischen Stimmbildungsübungen gegeben, die Opernsänger auch machen, also verschiedene Tonleitern singen und ich finde das sehr, sehr hilfreich.
Das ist dann vor allem eine Kräftigung und auch eine größere Nuancen. Größere
genau, Richtung. Genau. Kräftigung, Nuance und vor allem auch die Stimme loslassen. Also meistens haben wir ja die Tendenz, vor allem Frauen so in sich reinzusprechen und vielleicht auch beim Sprechen immer leiser zu werden und das geht beim Erzählen natürlich nicht. Also man muss laut sprechen, man muss auch die Leute erreichen, die ganz da hinten sitzen und die vielleicht ein bisschen schwerhörig sind. Also Stimme rauslassen, loslassen und so in den Resonanzraum Kopf reinsprechen. So, dafür helfen die Übungen.
Und auch nicht ins Nuscheln zu kommen? Also die Aussprache, wie gehst du damit um?
Ja, also das ist natürlich auch wichtig, Artikulation, wobei das dann auch wieder ein bisschen auf den Charakter ankommt. Wenn ich natürlich einen nuscheligen Charakter habe oder einen verhuschten Charakter, dann ist das Nuscheln dann auch wieder angesagt, ja. Aber die meiste Zeit erzähle ich ja. Ich habe ja wenig wörtliche Reden in so einem Märchen. Und da ist es wichtig, dass ich eine klare Artikulation habe, eine gewisse Lautstärke und eine gewisse Kraft in der Stimme.
Quasi das Gegenteil eigentlich vom Drama dann, wo fast nur der Dialog das Entscheidende ist. Mhm. Und du bist vor allem halt die Erzählerin. Dann,
genau, ja.
Die dann aber auch mal... Ja, eben die Stimmung und auch mal, darfst du auch mal schreien?
Ja, schreien kann ich zwar nicht gut, aber das ist auch mal drin.
Der Weltgeschichtentag ist unser Thema heute im Lokalmagazin. Da gibt es gleich auch noch eine Geschichte von Petra Annette Schmidt, Thema Verwandlung. Darüber reden wir gleich noch. Du hast dir Musik ausgesucht, Claudio Baglioni. Warum?
Ich habe ein Jahr in Italien gelebt und das war mein Lieblingsmusiker.
Eine Muse sozusagen.
Ja.
Am Montag, den 20. März ist er weltweit, aber eure Veranstaltungen sind am 16. März und am 19. März Einmal in der Altstadt und einmal im Sudhaus. Was habt ihr da genau geplant?
Genau, also am 16. März ist die Aktion in der Altstadt in Tübingen. Da gehen wir durch verschiedene kleine Läden. Es fängt an um 14.30 Uhr im Ammerlädle und geht dann weiter zum DS-Gesundheitsstudio, zum fairen Kaufladen, zum Bettenhottmann und endet im Buchcafé Vividus. Und es wird in jedem Laden ein anderer Erzähler so ungefähr 20 Minuten Geschichten erzählen zum Thema Verwandlung. Das ist das Thema des diesjährigen Weltgeschichtentages.
Warum Verwandlung? Wer legt sowas fest?
Das legt das Komitee vom Weltgeschichtentag fest und es gilt dann weltweit. Also ja, man hat einfach gesagt, es ist ganz schön, wenn man da ein bestimmtes Thema hat, wo dann auf der ganzen Welt die unterschiedlichsten Geschichten dazu erzählt werden.
Und warum in der Altstadt, in Läden?
Das war eine Idee, die hatten wir 2013, also wir sind eine Gruppe von Erzählern, die, ich sage jetzt mal, im Großraum Tübingen sind. Wir treffen uns seit 2011 regelmäßig und es war immer der Wunsch, dass wir irgendwann mal auch gemeinsam eine Aktion nach außen machen. Und der Gedanke kam 2013 auf, dass man zum Weltgeschichtentag durch verschiedene Läden gehen könnte. Und seither machen wir das.
Da ist dann eher Laufkundschaft sozusagen mal ein Erstkontakt mit Geschichten?
Also wir haben da in der Zwischenzeit schon richtige Fans, die jedes Jahr mit dabei sind und durch alle Läden gehen. Aber es ist natürlich auch immer Laufkundschaft. Also wir stehen dann auch vor den Läden, machen Werbung und sagen, die Leute, kommen Sie rein, setzen Sie sich mit rein, hören Sie sich die Geschichten an. Und es wird ganz gern angenommen.
So eine Karawane.
Ja, bisschen. Ja, genau.
Und dann eine Veranstaltung im Sudhaus am 19. März. Da ist es dann auf der Bühne.
Da ist es dann auf der Bühne, genau. Da ist auch Musik dabei. Die Rosetta Schade mit ihrer Harfe macht die musikalische Untermalung. Und jeder von uns erzählt eben eine Geschichte zur Verwandlung. Und weil wir eine sehr unterschiedliche Gruppe sind, also wir sind auch nicht nur Deutsche, wir haben einen Algerier dabei, den Charles Asseval, die Revital Herzog, die aus Israel kommt, dann Hossam Ekavi aus dem Libanon. Und diese Leute aus den anderen Ländern, die erzählen einfach auch von ihrer Kultur oder aus ihrer Kultur heraus, aus ihrer Tradition heraus. Und das ist sehr interessant, das ist ganz anders, wie wir Deutschen erzählen.
Wie funktioniert das bei euren Vernetzungstreffen, sage ich jetzt mal? Das ist ja ganz wichtig in vielen Bereichen. Wie läuft es bei Geschichtenerzählern?
Also meinst du, wie wir uns treffen? Oder?
Genau, also zum einen die Struktur, zum anderen aber auch der Inhalt.
Also wir haben uns als eine sehr lose Truppe getroffen, weil wir das Bedürfnis hatten, uns auszutauschen. Und da war jetzt erstmal gar nicht der Gedanke, ja, wir machen jetzt was, sondern wir wollten uns einfach austauschen, weil Geschichtenerzähler schon sehr alleine vor sich hin arbeiten. Also man tritt alleine auf, man macht die ganze Organisationsarbeit alleine, man lernt alleine Geschichten. Und da tritt man dann schon auch so ein bisschen auf der Stelle. Und es ist gut, wenn man sich austauschen kann, wenn man auch Fragen stellen kann, wie ist denn das bei dir? Und wir sind dann dazu übergegangen, dass wir immer ein Thema nehmen, also wie geht ihr mit Veranstaltern um, wie lernt ihr Geschichten, wie sucht ihr euch Geschichten. Also ist jedes Treffen unter einem bestimmten Thema und es ist schon interessant, dann auch zu hören, wie die anderen das machen, dass oft die gleichen Schwierigkeiten da sind und man profitiert einfach, wenn man dann hört, ach Mensch, der macht das so, das könnte ich jetzt auch mal ausprobieren. Und seit wir jetzt den Weltgeschichtentag machen, seit 2013, ist der natürlich sehr viel Thema, weil es unglaublich viel Organisation ist. Man muss Gelder beantragen. Sowas finanziert sich ja nicht durch Eintrittsgelder. Und der hat jetzt schon sehr viel Raum eingenommen in unseren Treffen.
Das Gemeinsame steht im Vordergrund, aber wie sieht es aus mit Konkurrenz?
Ja. Das ist auch ein Thema. Also wir sind Kollegen und wir sind Konkurrenten. Das ist durchaus so. Bis jetzt hat es noch nicht zu Schwierigkeiten geführt. Ich hoffe, es wird es auch in Zukunft nicht. Aber das ist natürlich eine Tatsache.
Ihr seid freiberufliche Künstler, der Markt ist eben begrenzt.
Ja.
Es ist ein prekär, schätze ich jetzt mal auch. Also so richtig reich kann man wahrscheinlich nicht damit werden.
Nee.
Aber wie trotzdem, ne, ganz oft kommen da sicher diese Fragen, kann man davon leben und so. Ne?
Genau, also, die Frage kommt immer, man kann davon leben. Ich sage dann immer, naja, da ich lebe, kann man davon leben. Aber es ist natürlich schon schwer. Wie jeder Kleinkunstberuf ist es einfach schwer und bei uns hat jeder auch noch irgendeinen Job nebenher oder eben einen Ehepartner, der Geld verdient. Und man muss halt mit diesen Schwankungen leben. Also ich denke, das muss man als Künstler akzeptieren. Du hast Zeiten, da ist es kein Problem, die Miete am nächsten Monat zu zahlen, und du hast Zeiten, wo du denkst, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich's.
Und die Freiheit und das Selbstbestimmte und das Hobby zum Beruf gemacht zu haben, wiegt ja auch was.
Ja, also ich würde es um nichts in der Welt aufgeben.
Zurück in den Kindergarten?
Nie mehr.
Das Thema Verwandlung, wie bist du da rangegangen, als du das gehört hast vom Weltgeschichtentag?
Also mir war es wichtig, bei Verwandlung kommen mir sofort so Märchen wie Die Schöne und das Biest oder Der Froschkönig. Und da dachte ich, und genau sowas möchte ich nicht erzählen, weil das werden sicher die meisten wählen und so ist es jetzt auch. Mir war es wichtig, dass ich eine ganz andere Form von Verwandlung nehme, an die man erstmal so gar nicht denkt. Und deswegen habe ich diese orientalische Geschichte, die ich selber so bearbeitet habe, die heißt Abu Kasims Schuh, genommen. Der Abu Kasim, der ist ein ganz, ganz schrecklicher Geizhals, völlig verlottert. Der läuft so lang in seinen Schuhen rum, bis da wirklich Löcher drin sind. Die sind x-mal geflickt. Und dem passieren da eben einige Dinge mit diesem Schuhen. Der will sie dann irgendwann doch loswerden. Und die kommen aber immer wieder zu ihm zurück und stellen die schlimmsten Dinge an. Und am Ende der Geschichte wandelt sich dieser Abu Kasim. Das erzähle ich jetzt noch nicht wie, aber er verwandelt sich. Und die Schuhe auch.
Aber du hast jetzt trotzdem eine Geschichte auch für uns zum Vortragen dabei.
Ja, ich habe eine dabei. Da geht es im weitesten Sinne auch um Wandlung. Und wir hatten ja jetzt gerade den Weltfrauentag. Es geht um eine sehr kluge Frau, die zwei Männer verwandelt. Die Geschichte heißt Die Frauen der Kadi. Es war einmal ein Mann, der kaufte einen Sack Weizen und brachte ihn zu seiner Frau und befahl der Frau, den Weizen zu mahlen. Die Frau weigerte sich. Und so stritten sie eine Zeit lang hin und her, und schließlich ging der Mann zum Kadi und beschwerte sich über seine Frau. Und der Kadi sagte, »Bring mir deine Frau vorbei, ich werde sie zurechtweisen.« So brachte der Mann seine Frau zum Kadi. Und der Kadi hielt eine lange Strafpredigt, und am Ende sagte er, »Die Frau hat den Weizen des Mannes zu mahlen, damit der Mann ihn nicht in die Mühle bringen muss, wo der Müller die Hälfte davon stiehlt.« Die Frau hatte die ganze Zeit über still dagesessen. Aber jetzt löste sie ihre Schleier, und der Kadi sah, dass sie sehr schön war. Und wenn die Frauen ihre Schleier lösen, dann ändern sich oft die Pläne der Männer. Und so war es auch in diesem Fall. Der Kadi näherte sich der Frau und sagte ihr, »Ich werde dich morgen besuchen.« Und die Frau nannte ihm das Haus, in dem sie wohnte, und verabredete eine Zeit mit ihm. Am nächsten Tag, zur verabredeten Zeit, klopfte es an der Türe und die Frau öffnete. Und es war der Kadi. Sie rief ihn herein. Aber gleich darauf klopfte es noch einmal an der Türe und die Frau erschrak und sagte, »Das ist mein Mann. Schnell! Wirf dir eine Decke über und stell dich an die Mühle. Ich werde sagen, du bist eine Nachbarin, die gekommen ist, um mir beim Mahlen des Weizens zu helfen.« Der Kadi warf sich eine Decke über, stellte sich an die Mühle und die Frau öffnete die Türe. Und tatsächlich war es ihr Mann. Aber anstatt ihn gleich wieder hinaus zu komplimentieren, hielt sie ihn unter allerlei Vorwänden den ganzen Nachmittag im Haus. Und der Kadi stand an der Mühle und mahlte und malte und malte. Und als der ganze Weizenvorrat gemahlen war, schickte die Frau ihren Mann weg. Der Kadi warf wütend die Decke ab und ging nach Hause. Nach einer Zeit war der Weizenvorrat aufgebraucht und der Mann kaufte erneut einen Sack und befahl seiner Frau, ihn zu mahlen. Sie weigerte sich wieder, und diesmal nahm der Mann die Frau gleich mit zum Kadi. Aber bevor der Kadi noch ein Wort sagen konnte, sagte die Frau: »O Kadi, du, der du weißt, wie anstrengend das Mahlen des Weizens ist, befiehl diesem Mann, dass er ihn in die Mühle bringen soll.« Und der Kadi, der sich noch sehr gut an seine schmerzenden Schultern erinnern konnte, musste der Frau recht geben, und er schickte einen wütenden Ehemann und eine vergnügte Frau nach Hause.
Humor ist da auch immer ein Faktor.
Sehr oft, ja. Sehr oft ist Humor ein Faktor, gerade bei den orientalischen Geschichten.
Dass man auch mal laut lachen kann? Oder ist es eher so ein hintergründiges Schmunzeln?
Also meistens ist es eher so ein Schmunzeln, aber es gibt schon auch Geschichten, wo wirklich viel gelacht wird.
Hm. Und viel List?
Mhm. Ja.
Also das ist ja jetzt eigentlich Weisheit und List und Diplomatie und Tricks, also eigentlich alles.
Ist alles drin, ja, genau. Ich denke, die Frauen im Orient mussten da auch listig sein.
Und wo hast du die gefunden gehabt, die Geschichte?
Die habe ich in einem Buch über orientalische Frauenmärchen, und die hat mir gleich vom Anfang an am besten gefallen.
Und wie hast du die bearbeitet? Hast du die jetzt auch so genommen, oder?
Genau, genau. Ich habe mir die Frau natürlich in erster Linie vorgestellt und den Kadi, um die geht es ja in erster Linie. Und die haben ja jetzt nicht viel wörtliche Rede. Aber so in meinem inneren Bild sind die schon sehr ausgeprägt.
Kommt daher auch vor den Kadi ziehen jemand?
Ja, daher kommt es, genau.
Mhm. Das ist ein orientalischer
Ausdruck. Das ist ein Begriff, den man aus dem Orient übernommen hat. Ja. Mhm.
Und jetzt wird er hier immer noch benutzt. Mhm. Der Weltgeschichtentag am 20. März und am Donnerstag, den 16. März in den Läden, in einigen Läden in der Tübinger Altstadt, und am Sonntag, dem 19. März, dann im Sudhaus ab 19.30 Uhr. Wie viel seid ihr?
Wir sind 7 Erzähler, und am Sonntag im Sudhaus wird eben eine Musikerin dabei sein, eine Harfenistin. Insgesamt sind wir in unserer Gruppe aber 8. Also wir haben noch einen Organisator dabei, der hat den Ghost Walk in Stuttgart gemacht. Der ist so ein bisschen ja, Käpsele in vieler Hinsicht, Fotograf, und kennt sich mit PC aus, und der hilft uns da in diesen Bereichen.
Also man darf auch mal ein bisschen berufsfremd zu euch in die Gruppe sein.
Darf man auch, ja.
Also, Weltgeschichtentag am 20. März. Und du machst aber noch andere Sachen. Du machst nicht nur Geschichten erzählen, sondern du machst auch eine Sagenwanderung.
Ja, wobei ich da auch Geschichten erzähle. Also da erzähle ich eben Sagen aus der Region. Ich habe 2 Sagenwanderungen. Eine ist im Schwarzwald, im Röthenbachtal, und eine ist hier im Schönbuch. Und die liegen mir sehr am Herzen, die Sagenwanderungen. Also erstens bin ich selber sehr gerne in der Natur, und ich habe mir die Sagen von diesen Regionen eben gesucht. Also was ich da erzähle, ist wirklich Sage vor Ort. Das war mir sehr wichtig. Und es war mir auch wichtig, dass es einfach eine schöne Strecke ist. Ich wollte immer ein Schloss oder eine Burg dabei haben, ich wollte Wasser dabei haben, ich wollte schöne Landschaft dabei haben. Und es ist bei beiden Sagenwanderungen der Fall. Also die sind sehr lohnenswert für Leute, die gerne wandern.
3,5 Stunden muss man marschieren,
ja.
Und du erzählst die ganze Zeit?
Nee. Also wir wandern, und dann machen wir eben an bestimmten Stellen Halt, wo eben ein Ort ist, wo die Sage stattgefunden hat oder stattgefunden haben könnte. Und da ist dann immer, solange ich die Geschichten erzähle, steht man oder sitzt man dann, und dann wandert man wieder weiter.
Was hast du im Schönbuch da für Sagen gefunden?
Natürlich den Ranzenpuffer, wahrscheinlich der berühmteste Geist hier in der Gegend. Dann erzähle ich eine Sage von den Wasserfräulein, die sind hier auch sehr bekannt. Dann gibt es eine Sage von einem einbeinigen Hasen. Das ist ein bisschen eine gruselige Sage. Und dann gibt es noch eine Sage von einem Schäfer. Schäfer haben ja hier auch immer eine große Rolle gespielt. Schäfer mit einer Wunderrute. Und eine Sage mit einem Adeligen und einem Bauern.
Und bist du dann dementsprechend auch mittelalterlich gekleidet?
Genau, ja. Ich habe ein rotes Kleid an, das könnte aus dem Mittelalter sein. Und ich hab mir ein Google gekauft. Also es hat nichts mit Google im Internet zu tun, sondern das ist ein Umhang, wie man ihn im Mittelalter getragen hat. Der geht nur so über die Schulter und hat so eine ganz große Kapuze mit so einem langen Zipfel. Also dieser Zipfel ist dazu gedacht, dass man ihn eigentlich als Schal benutzt. Sieht sehr mittelalterlich aus. Und das habe ich da an auf der Wanderung.
Und kannst du damit wandern?
Ja, kann man gut wandern. Mhm.
Also Schuhwerk darf dann auch modern sein.
Das Schuhwerk ist modern. Also da begehe ich einen Stilbruch.
Was kommen denn für Leute zu deinen Geschichtenerzählungen und auch zu den Sagenwanderungen?
Also es kommen überwiegend Erwachsene, sind selten Jugendliche dabei oder Kinder. Ja, es sind Leute, denke ich mal, die gerne wandern, die gerne in der Natur sind. So altersmäßig würde ich mal sagen zwischen 35 und 55, das ist so Hauptalter. Und Leute, die eben gerne solche Geschichten hören wollen, die sich für sowas begeistern.
Wie wichtig oder wie ist dein Austausch mit dem Publikum, während du erzählst?
Also der Kontakt zum Publikum ist was sehr Wichtiges, der gelingt natürlich nicht immer. Das kommt schon auch sehr aufs Publikum an, wie das Publikum mitgeht, bestimmt die Stimmung von so einem Märchenabend sehr. Wenn es gelingt, ist es was Wunderschönes. Bei diesen Sagenwanderungen, da gelingt es eigentlich am leichtesten, weil da sind wir 3,5 Stunden unterwegs in der Natur und die Natur macht natürlich ihr eigenes. Natur verbindet. Und wenn man gemeinsam unterwegs ist, das verbindet auch. Also da wächst man sehr schnell zu einer Gruppe zusammen, wo man hinterher so das Gefühl hat, oh, ich verabschiede mich jetzt von Freunden. Aber die Bühne ist ein bisschen distanzierter. Also vor allem, wenn das eben alles ausgeleuchtet ist, das sieht man dann als Erzähler das Publikum auch nicht. Das ist eine etwas distanziertere Sache. Sowas wie jetzt in den Läden im Weltgeschichtentag, da ist auch wieder mehr Intimität, mehr Nähe da. Da spricht man dann auch hinterher mit den Leuten, lernt sich kennen.
Versuchst du Blickkontakt dann zu halten? Wie gehst du mit Reaktionen, wenn jemand gähnt oder auch so, wenn Leute erschrecken?
Ja, das ist am Anfang sehr, sehr schwierig. Also Blickkontakt zu halten ist absolut notwendig. Wenn ich Kurse gebe im Geschichten erzählen, was ich manchmal mache, dann sage ich den Leuten immer, ihr dürft auf keinen Fall der Decke oder dem Boden erzählen. Und das ist natürlich schwer am Anfang, weil Leute, wenn sie zuhören und entspannt werden, machen manchmal sehr seltsame Gesichter. Und das muss man aushalten. Und man muss aushalten, dass man jemanden in die Augen schaut. Das ist auch nicht so einfach. Aber da kriegt man im Laufe der Zeit Routine.
Also auf der einen Seite willst du Entspannung auch und Wohlbefinden erzeugen. Aber wenn das gespiegelt wird sozusagen,
es ist nicht immer einfach, ja. Oder man kann es auch fehlinterpretieren. Also das erzählen meine Kollegen auch immer wieder, dass man so denkt, mein Gott, da sitzt ja einer, den interessiert es überhaupt nicht, weil er so ein komisches Gesicht macht. Und hinterher kommt er dann her und sagt, wie wunderschön es für ihn war. Also man verfällt da auch leicht in Vorurteile.
Was hast du sonst noch geplant in der nächsten Zukunft?
Ja, also jetzt fängt die Outdoor-Saison an, jetzt stehen meine Sagenwanderungen an. Ich beschäftige mich im Moment auch ganz intensiv mit Märchenmenüs. Das heißt, ich kontaktiere Restaurants und Hotels, die ein Menü zusammenstellen, wo ich dann zwischen den Gängen Märchen erzähle. Das ist in diesem Jahr so mein Hauptaugenmerk.
Hast du das neu jetzt?
Nee, neu ist es nicht, aber ich möchte da jetzt gerade mehr Energie reingeben.
Dann auch passend zum Menü, das
ja,
Märchen?
Ja, genau, passend zum Menü.
Kannst du ein Beispiel geben?
Also zum Beispiel, wenn es als Vorspeise Suppe gibt, da erzähle ich das Märchen Die Steinsuppe. Das ist ein irisches Märchen. Oder wenn es Hühnchen gibt, dann erzähle ich Die kluge Gretel. Das ist eine Köchin, die Hühnchen selber aufisst. Und so gucke ich einfach, dass ich immer was finde, was zum Menü passt.
Und wie sind die Reaktionen der Leute vom Restaurant?
Also Märchenmenüs sind sehr beliebt beim Restaurant, weil es zieht wirklich Leute an, aber auch beim Publikum, weil es eine wunderschöne Mischung ist zu essen und Geschichten zu hören. Und also da werden alle Sinne angesprochen. durch die Geschichten hörst du, du machst dir deine eigenen inneren Bilder, dann isst du das Essen, du riechst das Essen. Also es ist ein sehr sinnlicher Abend, sage ich mal.
Wie viel machst du für Kinder noch?
Für Kinder mache ich im Moment weniger, mache mehr für Erwachsene, aber ich bin schon auch immer wieder eingeladen. Also meistens sind es Büchereien oder Schulen, Kindergärten sind seltener. Und ich habe einen Märchenspaziergang im Sommer und da kommen immer Familien mit Kindern.
Petra Anna Schmidt, heute hier zu Gast im Lokalmagazin und am Donnerstag, dem 16. März, in den Tübinger Altstadt, in der Tübinger Altstadt in Läden und am Sonntag, dem 19. März, im Sudhaus beim Weltgeschichtentag. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, danke für die Einladung.
Toi, toi, toi für die jetzt Outdoor-Saison und für die mündliche Erzählkunst, um die weiterhin am Leben zu erhalten.
Vielen Dank.
Das war das Lokalmagazin am Freitagvormittag von 10 bis 12 in der Live-Sendung und am Samstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Wiederholung. Alle Wortbeiträge und auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören, dauerhaft und herunterzuladen über die Webseite wüste-welle.de. Am Montag sind wir wieder da, die nächste Live-Sendung dann um 10 Uhr. Dann zu Gast Helge Thun, Zauberer und Kabarettist und Comedian. Helge Thun am Montag hier im Lokalmagazin. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.